Ja, ich grüße euch. Tief im Mittelalter ging ein Mann auf einer verstaubten Straße seines Weges. Wo immer er auf Menschen stieß, blieb er stehen und fragte sie, was sie arbeiteten und für wen sie es taten. Denn seit geraumer Zeit wusste er um sein Leben nicht mehr Bescheid, wusste nicht mehr, was er tun sollte und wofür. Des Nachsinnens müde war er ausgezogen, um von anderen Menschen zu hören, was sie bewegte. Auf diese Art wollte er in Erfahrung bringen, was ihm verloren gegangen war. Da stieß er auf einen Mann, der am Wegrand saß und ganz gebückt auf einen Stein einschlug. Der Wanderer blieb stehen und schaute ihm lange zu. Da er seine Tätigkeit nicht verstand, fragte er ihn: Freund, lange schon schaue ich dir zu, wie du auf diesen Stein einschlägst. Allein es mangelt mir an Verständnis. Freund, kannst du mir, einem Fremden und deines Handwerks Unkundigen, verraten, was du da machst? Ohne in seiner Tätigkeit innezuhalten, murmelte der Mann missmutig in seinen Bart: Du siehst alles, ich behaue einen Stein. Mit trüben Gedanken zog der Mann weiter. Was ist das für ein Leben, dachte er bei sich, die ganze Zeit Steine zu behauen. Da seine Verwirrung nun noch größer war, betrachtete er es als ein Glück, als er wenig später wieder einen Mann da sitzen sah, der emsig auf einen Stein einschlug. In der gleichen Art wie zuvor der andere Mann. Auf ihn ging der Wanderer zu und fragte ihn sogleich: Freund, wozu schlägst du auf diesen Stein? Der Mann, etwas erschrocken von der unerwarteten Frage, antwortete nach einigem Zögern: Siehst du nicht, Fremder, ich mache Ecksteine. Betroffen ob seiner Unwissenheit, setzte der Wanderer seinen Weg fort. Die Verzweiflung in ihm wuchs, denn er konnte sich nicht abfinden mit dem, was er gesehen hatte. Sollte das ganze Glück des Lebens darin bestehen, Steine zu behauen oder Ecksteine zu machen? In der Sorge seines Herzens versunken, hätte er beinahe übersehen, dass er wieder an einem Mann vorbeigekommen war. Auch dieser saß am staubigen Wegrand und schlug auf einen Stein ein, nach der Art wie die beiden anderen Männer. Der Wanderer blieb stehen und prüfte voller Staunen, was dieser Mann tat. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass auch dieser Mann mit derselben Fertigkeit wieder auf einen Stein einschlug, ging er langsam auf ihn zu und richtete seine Rede, die er nicht weiter zurückhalten konnte, an ihn und fragte: Freund, sage mir, was ist deine Tätigkeit? Behaust auch du nur Steine oder machst du gar Ecksteine? Nein, Fremder, antwortete der Mann und wischte sich emsig den Schweiß von der Stirn. Siehst du denn nicht, ich baue eine Kathedrale? Auf die Vision kommt es an. Deswegen hat der letzte dieser drei Männer seine Arbeit am motiviertesten erledigt. Auf die Vision kommt es an. Wie lange hat man an Kathedralen gebaut im Mittelalter? 100 Jahre mindestens. Wie alt wurden die Menschen im Mittelalter? 40, 50. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der Wanderer die Kathedrale noch nicht sehen konnte, noch nicht in Ansätzen sehen konnte, dass dieser Mann oder dass der dritte Mann zu Lebzeiten diese Kathedrale noch sehen würde? Sehr gering. Aber er hatte eine Vision. Das hat ihn motiviert. Was motiviert uns? Was ist unsere Vision als Stadtmission Kreuztal? Was ist Gottes Vision? Was ist Gottes Sicht von Gemeinde? Wo möchte Gott Oder was möchte Gott, dass Gemeinde ist, dass wir sind? Was möchte Gott, dass die Stadtmission Kreuztal ist oder sein soll, sein wird? Die Vision, auf die Vision kommt es an, das motiviert. Wir haben gesagt, wir blicken kurz nochmal zurück. Das ist pädagogisch ja immer ganz, ganz wichtig, dass wir zurückschauen, um das, was man gesagt hat, nochmal aufzufrischen. Gemeinde. Gemeinde kommt, das ist der Begriff im Neuen Testament, der verwendet wird, Ekklesia. Wenn ihr diesen Begriff vergesst, denkt einfach an Julio Iglesias oder Enrique Iglesias. Das ist der gleiche Begriff im Spanischen. Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Also Gemeinde besteht aus Herausgerufenen, von Eck aus und rufen Kaleo, Gott ruft heraus. Also wir sind Herausgerufene. Woraus? Aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich des Satans, so wie es die Bibel beschreibt. Also aus der Macht der Sünde ruft Gott heraus. Einfach nur so? Einfach damit wir gerettet werden? Oder ist da mehr dabei? Hauen wir einfach nur auf Steine drauf? Oder bauen wir vielleicht auch an einer Kathedrale, bauen wir Gemeinde? Kommen wir einfach nur sonntags zum Gottesdienst und gehen dann wieder? Oder ist es mehr? Hat es vielleicht auch was mit meinem Alltag zu tun, dass ich zu einer Gemeinde gehöre? Herausgerufen. Die Herausgerufenen, Ekklesia beschreibt einmal die Gemeinde Gottes weltweit, also alle Geschwister, die wir haben auf der ganzen Welt, sei es hier in Deutschland oder sei es in der Türkei oder in Russland oder in Südamerika, gehören zu den Herausgerufenen Gottes. Und es beschreibt andererseits auch die Herausgerufenen an einem Ort hier in der Stadtmission Kreuztal. Und wir haben Matthäus 16, Vers 18 betrachtet und haben gesagt, dass Jesus derjenige ist, der Gemeinde baut, dessen Gemeinde es ist. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und er beauftragt Petrus, die Apostel, die Gemeinde zu bauen. Also Jesus beruft die Gemeinde, Jesus ruft uns heraus, um Gemeinde zu bauen hier in Kreuztal. Warum beruft Jesus die Gemeinde? Wir sind ganz an den Anfang der Bibel gegangen und haben gesagt, wir sind geschaffen zum Ebenbild Gottes, zur Gemeinschaft mit Gott. Und dass keiner, der nicht diese Gemeinschaft hat mit dem Heiligen und mit dem gerechten Gott, ein sinnerfülltes und ein zielerfülltes Leben führen kann. Diese Gemeinschaft mit Gott ist kaputt gegangen, dadurch, dass der Mensch gesündigt hat. Und wir sehen, dass seit dem Sündenfall die Gesellschaft, die Welt sich in einem mit einem Strudel befindet, der nach unten geht, in einem Abwärtsstrudel. Kain erschlägt den Abel. Dann beginnen die Menschen sich gegenseitig umzubringen. Gott muss einen Neuanfang starten durch Noah. Er beginnt mit 8 Menschen wieder neu. Aber auch dort zeigt sich, dass der Mensch nicht besser geworden ist. Und das zieht sich bis heute durch. Der Mensch an sich ist nicht gut. Das macht die Bibel ganz deutlich in Römer 3, Vers 23. Der Mensch an sich ist nicht gut. Und dann sehen wir, wie der Mensch nach Noah zerstreut wird in 1. Mose 11, wo Gott dem Menschen den Auftrag gibt, ihr sollt euch zerstreuen über die ganze Erde, bevölkert die Erde. Der Mensch sagt, nein, wir bleiben lieber zusammen, wir bauen einen großen Turm, wir ziehen lieber unser eigenes Ding durch. Und dann kommt Gott selbst hinab und muss sich diesen Turm beschauen, der in seinen Augen ganz, ganz mickrig ist, auf den die Menschen ganz, ganz stolz waren, aber Gott muss hinabfahren und er zerstört diese Gemeinschaft dadurch, dass er ihnen viele verschiedene Sprachen gibt. Darum sprechen wir heute Spanisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch. Hat ganz, ganz viele Arbeitsplätze geschaffen. Wir dürfen abends an die VHS gehen oder in der Schule Sprachen studieren. Aber es war Gerichtshandeln Gottes. Die Menschen waren zerstreut über die ganze Erde ohne Hoffnung. Und dann beruft Gott, und wir haben gesehen, dass er den Abraham beruft, einen Mann. Er beruft ihn und er sagt, geh aus deinem Land, geh aus deinem Volk, geh aus dem Hause deines Vaters. Ich gebe dir ein neues Land, ein neues Volk, ich werde deinen Namen ehren und vor allem, ich werde dich setzen zum Segen für alle Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das behalten. Wenn wir über Gemeinde reden, über die Herausgerufenen, dann möchte Gott immer segnen, nicht nur uns, sondern alle Menschen. Gott hat immer alle Menschen im Blick. Nicht nur uns, die wir hier sonntags morgens versammelt sitzen, sondern gerade die Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Von Montag bis Samstag, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, im Verein, dort, wo wir uns befinden. Gott möchte immer alle Menschen segnen. 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden? Und dazu beruft er Abraham. Und Abraham ist Missionar. Er kommt nach Kanaan und was tut er in 1. Mose 12? Er baut einen Altar. Nicht im Geheimen. Er baut einen Altar, die Leute drumherum sehen, da geht was ab. Und er betet Gott an und sie sehen, da ist einer, der Gott fürchtet. Das ist ganz öffentlich. Das ist ein missionarischer Akt. Abraham ist Missionar gewesen, durch den gesegnet werden sollen alle Geschlechter der Erde. Und wir haben gesehen, dass von Abraham der Isaak abstammt und von Isaak der Jakob. Und dann die 12 Söhne, die zu den 12 Erzvätern wurden, der Stämme Israels. Und Gott beruft das Volk Israel und sagt Israel, ihr sollt mir eine heilige Nation sein, in 2. Mose 19, Vers 5 und 6, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Also liebes Volk Israel, ihr sollt nicht nur für euch so durch die Gegend ziehen, sondern ihr sollt auf Gott hinweisen, dort wo ihr seid. Egal wo ihr seid, immer auf Gott hinweisen, weil Gott immer alle Menschen am Herzen liegen. Wir haben gesehen, dass das teilweise geklappt hat. So ist eine Prostituierte Rahab zum Glauben gekommen aus dem Volk der Kanaaniter. Eine Moabiterin Ruth ist zum Glauben gekommen an den lebendigen Gott. Ein assyrischer Kriegsgeneral ist zum Glauben gekommen, der Naaman aus 2. Könige 5. Einfach dadurch, dass andere aus dem Volk Israel auf Gott hingewiesen haben, ihrer Aufgabe nachgekommen sind, die Vision, die Gott mit Israel hatte, bestätigt haben, dass allen Menschen geholfen wird, dass alle Generationen dieser Erde gesegnet werden, weil Gott immer alle Menschen im Blick hat und möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Dann kam Jesus Christus. Israel hat Jesus Christus abgelehnt. Und dann hat Gott sich der Gemeinde zugewandt, einem Volk aus Juden und Nichtjuden, so wie es in Galater 3, Vers 28 und 29 steht. Und auch hier sehen wir beim Kommen Jesu, dass auch dort Gott immer das Wohl aller Menschen im Auge hat. Die Hirten, die zur Krippe gerufen wurden, das waren Missionare danach. Vom Tierpfleger zum Nachrichtensprecher Gottes. Sie haben es allen bekannt gemacht, als sie das Jesuskind gesehen haben. Sie konnten gar nicht anders. Sie sind in Bethlehem rumgelaufen und haben gesagt, wir haben den Retter gefunden. Missionare waren die Hirten. Das kommt in den Krippenspielen gar nicht mehr vor. Da wird der Cut gesetzt, sie haben das Kind gefunden, alle freuen sich und das war's. Aber sie wurden ausgesandt, dann sie sind gegangen in den Alltag hinein, zurück nach Bethlehem und haben gesagt, Leute, wir haben den Retter gefunden. Gott holt aus dem Orient Weisen aus dem Morgenland. Und er macht sie zu Missionaren, sie gehen nach Jerusalem und sagen, in Bethlehem ist der neugeborene König der Juden und ganz Jerusalem bekommt es mit. Missionare aus Babylon aus einem ungläubigen Volk, die Gott beruft, weil er immer das Wohl aller Menschen im Auge hat. Also wenn wir über Gemeinde reden, dann ist Gemeinde missionarisch. Jesus sendet seine Apostel aus, machet zu Jüngern alle Völker, alle Nationen. Das sollte unsere DNA sein. Darum kommen wir sonntags hier hin. Wir lassen uns zurüsten. Nicht damit ich noch mehr weiß aus der Bibel und noch mehr wachse in der Erkenntnis und noch mehr, noch mehr, noch mehr und dann ist Schluss. Sondern ich lasse mich zurüsten, ich wachse in der Erkenntnis und auch in der Gnade und in der Liebe, um das dann wieder rauszutragen in meiner Nachbarschaft, dort wo ich lebe, in der Schule, am Arbeitsplatz, an der Universität. Wir wollen uns heute die Entstehung der Gemeinde anschauen, in Apostelgeschichte 2. Und ich möchte die Verse lesen, Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 8. Die Entstehung wollen wir uns anschauen und wir wollen uns anschauen, wie kommt man zur Gemeinde hinzu? Wie wird man eigentlich Mitglied? Wie gehört man zu den Herausgerufenen? Wie kommt man dazu? Apostelgeschichte 2 und dann erstmal 1 bis 8 und dann gehen wir so ein bisschen durch den Text. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Hier sehen wir, dass Gott das, was er in 1. Mose 11 an Gerichtshandeln getan hat, rückgängig macht. Dort hat er die Sprache zerstreut, er hat die Menschen zerstreut, dadurch, dass er die Sprachen, das ihnen verschiedene Sprachen geschenkt hat. Und jetzt holt er die Menschen zusammen. Viele Leute waren in Jerusalem und hier geschieht das Sprachwunder, dass sie plötzlich die Sprachen wieder verstehen. 15 verschiedene Sprachen werden gesprochen. Und es wird deutlich, welche Aufgabe der Heilige Geist bei der Gründung oder bei der Entstehung der Gemeinde hat. Heiliger Geist ohne Gemeinde oder Gemeinde ohne Heiliger Geist funktioniert nicht. Wie kommt es zu diesem Pfingstwunder? Zuerst einmal Gehorsam. Die Apostel waren gehorsam. Jesus sagt, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Sie hätten jetzt sagen können, wir versuchen es auf eigene Faust, wir gehen alleine los. Jesus hat uns ja einen Auftrag gegeben, wir versuchen es mal alleine aus eigener Kraft, dann wäre nichts passiert. Sie sind gehorsam und warten. Gehorsam ist wichtig für das Wirken des Heiligen Geistes, gerade in der Gemeinde. Dann sehen wir, dass sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann fängt Petrus an zu predigen. In der Fülle des Heiligen Geistes. Einfach nur so? Hat er sich vorher vorbereitet? Ja, er wurde sehr gut vorbereitet durch Jesus Christus. Jesus Christus war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs und er hat sie sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Und Petrus predigt. Und er predigt aus dem Alten Testament. Er benutzt die Schrift. die Bibel. Wenn wir wollen, dass Menschen herausgerufen werden, dass Menschen zur Gemeinde hinzugetan werden, dann dürfen wir anfangen, gehorsam zu sein, anfangen zu beten, genauso wie diese Apostel sich zusammengesetzt haben und gebetet haben. Und dann dürfen wir in der Kraft des Heiligen Geistes mit dem Wort Gottes uns aufmachen und die Leute mit dem Wort Gottes konfrontieren. Leute kommen nur zum Glauben durch Gottes Wort. Genauso wie beim Pfingstwunder auch. Gottes Wort muss sprechen. Das deutet Gott in Hesekiel 37 schon an. In dieser schönen Vision, wo er dieses Knochenfeld da liegt, also auf diesem Knochenfeld da ist und überall nur Knochen sind. Und Gott fragt ihn, werden diese wieder lebendig? Und Hesekiel sagt, ja, du weißt es. Und dann sieht er, wie Fleisch und Sehnen kommen. Aber sie sind noch nicht lebendig. Was fehlt? Und Hesekiel soll prophezeien. Er soll das Wort Gottes aussprechen. Und dann kommt der Geist Gottes und macht lebendig. Darum ist das Wort Gottes so wichtig hier in der Verkündigung. Und wir sollten uns auch nicht schämen, das Wort Gottes im Alltag zu benutzen. Denn das Wort Gottes hat Power. Power, Menschen herauszurufen. Ein weiterer Punkt, der das Pfingstwunder möglich macht, ist, dass Petrus klar von Jesus Christus redet, in Apostelgeschichte 2, Vers 36. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wir müssen die Leute mit Jesus bekannt machen. Nicht als eine weitere Option zu ihren Religionen und Denkweisen, sondern als einzigen Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich möchte euch ermutigen, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, redet mit den Leuten darüber. Warum feiert ihr Weihnachten? Fragt sie. Und da könnt ihr ja sagen, warum ihr Weihnachten feiert. Und dann hoffe ich, dass uns ein bisschen mehr einfällt als das Kind in der Krippe und die netten Hirten und die Engelchen mit goldenen Löckchen und weißen Kleidern. Dass wir wissen, warum wir Weihnachten feiern. Da ist der Retter geboren, der geboren ist, um zu sterben und aufzuerstehen für meine Schuld. Und dann? Und der uns aufruft zur Umkehr. Und Petrus redet klar von Umkehr. Ganz, ganz wichtig, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Kehrt um. Buße. Das hat wieder was mit Gehorsam zu tun. Dass ich erkenne, ich liege falsch. Im Griechischen, das Wörtchen heißt eine 180-Grad-Drehung, eine Sinnesänderung. Ich muss erkennen, das ist der falsche Weg. Ich muss mich 180 Grad drehen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Kehrt um. Die Buße ist unablässlich, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Was predigt Jesus, als er anfängt? Tut Buße. Kehrt um. Die Menschen müssen erkennen, sie liegen falsch. Aber sowas von falsch ohne Jesus. Nicht nur ein bisschen falsch, komplett falsch. Dass das keiner gerne hört, ist klar. Aber das müssen die Menschen hören. Die haben auch nicht alle applaudiert hier, als Petrus gepredigt hat. Nur diejenigen, denen Gott das Herz aufgetan hat. Kehrt um. Die Buße. Was ist die erste These Martin Luthers? Ihr seid doch jetzt nach diesem Lutherjahr alle Experten. 500 Jahre Reformation, jetzt müssen eigentlich hier nur Luther-Experten sitzen, gerade aus dem evangelikalen Bereich, wo wir auch glauben, dass die Reformation keine Sünde war, sondern wirklich notwendig gewesen ist. Also die erste von 95 Thesen Martin Luthers ist, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße. Hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.
Also Martin Luther fängt auch damit an. Tut Buße, kehrt um. Nicht nur einmal, das ganze Leben.
Wir sehen nachher in der Offenbarung, dass die Gemeinden immer wieder aufgefordert werden, Buße zu tun. Ephesus soll Buße tun. 5 von 7 Gemeinden werden aufgefordert, Buße zu tun, wieder umzukehren, zurückzukehren zu Jesus. Ephesus wird aufgefordert, ihr habt eure erste Liebe verlassen, also kehrt um. Pergamon wird aufgefordert in Offenbarung 2, Vers 16. Ihr duldet ihr Lehrer bei euch. Regelt das. Kehrt um. Tut Buße. Thyatira wird aufgefordert in Offenbarung 2, Vers 21. Auch ihr duldet ihr Lehrer. Tut Buße. Kehrt um. Sardes wird aufgefordert. Ihr denkt, ihr habt einen Namen, also ihr seid anerkannt in der Gesellschaft. Alle klatschen, wenn sie euch sehen. Aber ihr seid tot. Wenn uns die ganze Gesellschaft zujubelt und alle uns sagen, was ihr macht, ist aber richtig toll, da möchte ich auch dazu gehören, dann läuft irgendwas falsch. Das war in Sardes der Fall. Sardes sollte auch Buße tun, Laodicea, in Offenbarung 3, Vers 19. Reich, aber arm und blind, kehrt um, tut Buße. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, nicht nur des Predigers oder der Ältesten oder der Diakone, aufzurufen zur Umkehr. Von jedem Einzelnen, der hier sitzt. Keiner kann sagen, ich habe ja keine theologische Ausbildung. Gib das weiter, was du glaubst. Das haben die Hirten gemacht. Die waren auch nicht hochgebildet. Es waren einfachste Leute. Die haben einfach nur das weitergegeben, was sie gesehen haben. Da ist der Retter. Leute, ihr braucht einen Retter, ihr müsst umkehren. So sagt Jesus, als er seine Jünger aussendet in Lukas 24, und das möchte ich nochmal lesen, um die Wichtigkeit unserer Aufgabe deutlich zu machen. Denn auch dort ruft er zur Buße auf, Lukas 24, Vers 46 und 47. Und Jesus sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden. Damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen, in Jerusalem soll damit begonnen werden. Wir sind nicht dazu da, den Menschen Honig um den Mund zu schmieren und ihnen zu sagen, wie toll sie unterwegs sind, sondern wir haben die Aufgabe, zur Umkehr aufzurufen, dort, wo Gott uns hinstellt. Das ist nicht einfach, weil wir haben die Power des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis, Dynamit, dynamisch, da steckt Power hinter. Und wenn uns diese Kraft fehlt, dann lasst uns um diese Kraft beten. Dann lasst uns darum beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt, über unseren Glauben zu reden, gerade in dieser Weihnachtszeit. Den Menschen dann auch zu sagen, hör mal, mit deinem Glauben, mit deiner Religion, kommst du nicht ans Ziel. Mit Jesus kommst du ans Ziel. Und dann tut Gott sein Werk. Dann hängt es nicht mehr von uns ab. Petrus hat gepredigt, er hatte nicht in der Hand, wie viele Leute sich bekehren. Gott ist derjenige, der zieht, Johannes 6, Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn zieht der Vater. Und Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 2, Vers 47 lesen wir, dass diejenigen hinzugekommen sind, die Gott hinzugetan hat. Aber unsere Aufgabe ist es, hier als Gemeinde, Stadtmission, dass wir rausgehen, zugerüstet durch die Gottesdienste hier und den Menschen sagen, dass sie umzukehren haben. Kehrt um. Und dann werden sie hinzugetan, wenn sie umkehren und Jesus als ihren Herrn aufnehmen, zur Gemeinde. Dann werden sie Mitglieder. Dann lassen sie sich taufen und sie gehören zur Gemeinde Gottes hinzu. So wird man Mitglied. Man kehrt um, man bekommt den Heiligen Geist und lässt sich taufen. Und dann gehört man zur weltweiten Gemeinde Gottes. Und dann kann man sich aussuchen, zu welcher Ortsgemeinde man gehören möchte. Kehrt um, ist die Botschaft. Ich möchte uns dazu ermutigen, gerade in der nächsten Woche, in der Zeit danach, redet mit den Leuten.
Gottes Anliegen ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Das macht er bei Abraham deutlich, das macht er durch die Weisen deutlich, durch die Hirten deutlich und immer wieder in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, Gott möchte, dass Menschen gerettet werden und er möchte uns dazu gebrauchen. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, wir haben die beste Botschaft der Welt, das Wort Gottes, den Rest tut Gott. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du zu uns gekommen bist, dass du der Retter der Welt bist, dass du uns deutlich gemacht hast, dass das Leben ohne dich falsch ist, dass wir umkehren müssen. Und Herr Jesus, du hast uns in deine Gemeinde berufen mit der Aufgabe, das in die Welt hinaus zu posaunen, dass du der Retter bist, dass wir das nicht für uns behalten, sondern du möchtest uns dazu gebrauchen, dass wir das weitergeben, dort, wo wir sind, in unserer Firma, in der Schule, an der Universität, in unserer Nachbarschaft, mit unseren Freunden, dass wir darüber reden, was du getan hast, damit alle Menschen gerettet werden. Darum berufst du Gemeinde und dafür danke ich dir. Und danke, dass wir hier Gemeinde bauen dürfen in Kreuztal. Amen.